Hey Rebecca, Fun Fact, Jessie hat mich gerade aufgeklärt, wir sagen jetzt Gen A und nicht mehr Gen Alpha.
Oh, immer diese Regeln. Wir brauchen da mal einen Podcast, da gibt es bestimmt noch viel mehr und viel fundierteres Wissen als nur die Begriffe. Das ist Gratis-Meinung, der etwas andere Agency Insights Podcast. Hier gibt's Einblicke ins Agenturleben und die Marketingbranche. In regelmäßigen Abständen plaudern Jannika Linde und ich, Rebecca Duden, über alles, was in Beruf, Marketing und weit darüber hinaus passiert.
Rebecca ist Mitgründerin und CEO der We Are Family und ich bin Director Brand and Strategy. Wir geben euch etwas andere Einblicke. In erster Linie aber unsere Gratis-Meinung zu Themen wie Führung, Pitches, Überstunden und allem, was sonst gerade so anfällt. In dieser Folge geht es um Gen Alpha. Oder wie Rebecca sagen würde, sagt dein Kind auch, hey Alexa!
Oh yes, die Jessie ist nochmal da. Ja, ich finde es voll gut. Jessie, magst du aber für alle Hörerinnen und Hörer, die dich in der vorherigen Folge nicht gehört haben, nochmal kurz dich vorstellen?
Hi, ja, gerne. Genau, Jessie ist mein Name. Ich bin Head Audience Insights and Strategy hier bei der VIA Family. Beschäftige mich also sehr intensiv mit allen Themen rund um die jungen Zielgruppen, Insights aus der jungen Zielgruppe, aber eben auch aus dem Bereich Lehrkräfte und Pädagogen und vor allem aber mit der Brücke, wie wir diese Insights in gute, zielführende Marketing- und Kommunikationslösungen übersetzen können.
Cool. Mega. Ja, ja. Magst Schöner du mal Job. Für alle da draußen, ja. Wir haben das ja schon in der Social- und Alpha-Folge gemacht, aber trotzdem noch mal kurz was zu Alpha sagen. Also weil Alpha ist auch nicht jedem, also Gen Alpha ist nicht jedem so ein Begriff wie die allgegenwärtige Gen Z. Magst du da mal noch mal ein bisschen eine Einordnung geben?
Voll gerne und erstmal vorab, also wir sprechen auch oft von der Gen I, also Generation A im Endeffekt, weil Alpha finden die Alphas gar nicht so cool.
Ja, finde ich aber auch blöd. Aber Gen Beta?
Ja, die kommt
okay,
dann als
Gen
nächstes.
Gen Beta wird schlimm.
Wird halt noch
wird
dümmer.
Wird auch nicht schöner, aber die kriegen mit Sicherheit auch noch einen coolen Namen.
Gen A, Gen B.
Ja, ist
okay,
nee,
kann man machen.
Ja. Genau, also wer ist Gen Alpha? Geboren ab 2010 und bis heute. Also wir reden bei der Generation Alpha von den Kids, die auf die Welt kamen, als das erste iPad gelauncht wurde, 2010.
Oh, okay.
Als Instagram Live King.
Ach, was.
Ja, und aber eben auch von denen, die heute im Zeitalter der KI aufwachsen.
Und du hast sofort so eine Müttergeneration vor dir.
Ja, klar.
Du weißt sofort.
Die Millennials.
Ja, aber du weißt auch sofort, was für eine Art Mutter das
so,
ist, wenn du das so hörst.
Ja,
wenn du,
ja.
Überspitzt beteiligen gezeichnet. Ihre Kinder sehr stark, achten auf sie, behüten sie. Ja, also das ist die Generation Alpha, mal von den Zahlen her, wo sie aufgewachsen ist. Bedeutet, wir haben heute 14-jährige Alphas, wir haben aber auch einen Tag alte Alphas da draußen.
Säuglinge, ja krass, okay.
Genau, und da fängt schon an, das ist gar nicht so einfach, über die Alphas zu sprechen, weil es ist keine Zielgruppe.
Warum macht man das so?
Warum
so
man
große
über eine Generation spricht?
Das ist doch total unsinnig.
Unsinnig, sagen wir dahingestellt. Also es wird natürlich auch in der Wissenschaft viel diskutiert, wie sinnvoll diese Generationsbegriffe sind oder nicht. Ich sehe es tatsächlich auch oft kritisch, weil es ist einfach es sind Zahlen auf dem Papier, es sind Einordnungen auf dem Papier und man packt damit Menschen in Schubladen, sage ich mal. Mhm. Was dahinter steckt, ist, dass man die Menschen in ungefähr 20 Jahre an Breite nach ihren Geburtsjahrgängen einsortiert. In dieser Breite geht man vor allem eben davon aus, mit welchen Prägungen und in welchen Umständen beziehungsweise unter welchen Einflüssen die Kinder aufwachsen und was sie entsprechend prägt. Und damit meine ich nicht nur, welche Erfahrungen sie gemacht haben, sondern wirklich, wie sich die Synapsen in ihrem Gehirn quasi also verketten, weil das ist was, die Prägungen, die du als Kind erfährst, das sind wirklich welche, die bleiben. Man kann zwar Gewohnheiten ändern, man kann lernen, aber es ist was einfach die Denkstrukturen extrem stark beeinflusst und deshalb auch so eine Art Generationsbild eigentlich formt.
Und so Prägungen ändern sich eben nicht so schnell, deshalb sagt man zu dieser Spanne dann eben, das ist halt die Generation A oder die Generation Z oder was auch immer, aber innerhalb dieser Generation muss man sich nochmal, wenn man dann natürlich in Forschung geht, genau die Gruppen anschauen und das ein bisschen anders clustern, damit man auch wirklich valide Ergebnisse bekommt. Also da guckst du jetzt nicht und sagst, die Gen A ist so.
Total.
Und die Gen A mag das und dies und folgt dieser Person.
Genau, und vor allem auch nicht nur innerhalb der Generation, sondern diese Grenzen sind auch einfach nicht, also sie sind nicht fest, so, es ist keine harte Grenze. Wir sprechen da immer davon in den Generationen, dass man da gewisse Werteprofile eigentlich zuordnen kann, dass man gewisse Verhaltensweisen zuordnen kann. Und die kann man per Statistik einer großen Anzahl der Menschen, die in dieser Generation geboren wurden, zuordnen. Ist aber nicht, dass jede Person aus der Gen Z oder aus der Gen Alpha oder auch bei den Boomern, mit der ich spreche, genau diese Eigenschaften hat. Eigentlich im Gegenteil, keine Person vereint alle diese Eigenschaften, die einer Generation zugeordnet werden. Wo die Generationen uns helfen, ist einfach, um gerade wenn wir im Bereich Marketing und Kommunikation unterwegs sind, eine Art Stimmungsbild zu bekommen, eine Orientierungshilfe zu haben, damit zu arbeiten. Und aus der Perspektive machen Generationen einfach in der Kommunikation schon Sinn.
Okay. Was sind denn so die Prägungen von der Gen A?
Das ist eine spannende Frage, weil es eben heute noch gar nicht so eindeutig zu beantworten ist, ehrlich gesagt. Also die Ältesten sind 14 Jahre alt. Ihr wisst selbst, also die starken Charakterzüge, sage ich mal, fangen an, sich in dem Alter komplett auszuprägen.
Okay.
Nichtsdestotrotz ist es ja aber so, dass wir von Gen Z ganz, ganz viel klischeehafte Werte oder Eigenschaften natürlich auch gelernt haben in den letzten Jahren. Also ob es ist, dass wir sagen, sie wären faul. Ich glaube, das ist das Erste, was einem immer entgegenrennt. Oder sie sind illoyal, sprunghaft, geringe Aufmerksamkeitsspanne. Interessant, dass die meisten Fakten oder die Klischees, die man so hört, negativ sind. Das ist eigentlich echt bitter. Wir sehen auch ganz viele Superkräfte, die da drin stecken. Aber um zurückzukommen auf deine Frage, und das ist, warum ich mit Gen Z aushole, ist, die Werte der Generation Alpha sind keine komplett unterschiedlichen. Es ist eigentlich eine Weiterentwicklung von den Werten, die wir bei einer Generation Z erlebt haben. Was total.
Kannst du da mal ein Beispiel machen dazu?
Zum Beispiel, wir haben die Gen Z als Digital Natives bezeichnet. Ganz natürlicher Umgang mit Technologie. Gleichzeitig ist die Gen Z aber eine Generation, die so aufgewachsen ist, dass die Jüngsten, beziehungsweise die Ältesten von ihnen, also 95 geboren, dass die in einer Welt aufgewachsen sind, in der es von Anfang an digitale Tools gab. Die waren aber längst nicht so etabliert, wie das heute bei einer Gen Alpha ist. Wenn wir uns anschauen, wie eine Gen Alpha aufwächst, dann wachsen die Kids komplett natürlich mit digitalen Tools auf. Man kann also eigentlich sagen, sie wachsen in einer multidimensionalen Welt auf, was ich für Gen Z noch nicht so gesagt hätte.
Ja, okay, spannend. Ja, stimmt schon. Ja, wenn du sagst, das iPad.
Ich frage mich gerade, ich muss gerade selber überlegen, ob das nur die Mediennutzung betrifft oder generell auch alles. Aber wahrscheinlich vor allem das Thema Medien und Mediennutzung, ne? Weil da ist es eine natürliche Steigerung. Aber du kannst es ja nicht in jedem Feld einfach nur verlängern. Dann wäre es ja einfach immer nur eine Intensivierung eines Themenfeldes in die jüngere Zielgruppe hinein, weil Krisen oder so Themen sind ja auch relevant für die Prägung einer Generation und das hat ja nicht zwingend dann einfach was damit zu tun, dass es jetzt einfach nur stärker ausgeprägt ist, so wie bei der Mediennutzung.
Ich glaube, man schaut sich ja alles an. Man schaut sich technologische Weiterentwicklung an, Wirtschaft, Politik,
Gesellschaft
schaut man sich an. Was sind die fünf Paradigm Shifts?
Wir haben Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Technik und Umwelt.
Umwelt,
das ist das fünfte, Das sind die fünf und die fünf betrachtet man eigentlich global, sage ich mal, als die großen Rahmenbedingungen, die das Umfeld und die Situation schaffen, in der eine Generation groß wird. Und die wirken sich natürlich auf die Art und Weise, wie sie groß wird und aber eben auch auf die einzelnen Wesen aus. Wobei ich dazu sagen muss, man darf sich nicht so vorstellen, dass jeder dieser Paradigm Shifts direkte Auswirkungen auf eine Person hat. Das ist eher eine Verkettung und ein Netz, was da entsteht aus dem Zusammenspiel von diesen verschiedenen Paradigm Shifts. Und weil du gerade noch nach anderen Themen gefragt hattest, Rebecca, vielleicht auch das Thema Gesundheit, was sich da ganz anschaulich zeigen lässt. Also wir haben erlebt bei einer Gen Z, wie plötzlich extrem viel über mentale Gesundheit gesprochen wird. Das ist kein Tabuthema mehr. Da hat die Generation ganz stark dafür gekämpft. Bei Gen Alpha ist es jetzt sogar so, also das Thema wird natürlich weiter aufgenommen. Die wissen viel mehr über mentale Gesundheit, wie das eine Z je gewusst hat. Weil inzwischen ist natürlich das Wissen da und ist für sie jederzeit zugänglich. Was natürlich auch wieder einen anderen Take und eine andere Beziehung zu dem Thema gibt. Also es
Schon ist auch wieder eine Intensivierung. Mhm, schon wieder eine Intensivierung. Aber lass uns doch nochmal so ein bisschen auch bei Alpha nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie viel, jetzt unabhängig von unserer Marktforschung, wie viel Daten gibt es da draußen zur Gen Alpha? Also findet ihr da viel und könnt drauf einsteigen? Oder baut ihr wirklich von Scratch auf? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht die Grundlage aus? Weil bei Gen Z könnte ich mir vorstellen, ist ja auch ein Bereich, in dem wir forschen, da ist viel da, weil es aktuell total, weil jeder drüber spricht, sage ich jetzt mal. Aber bei Alpha anders, oder?
Wir stehen am Anfang. Also wir stehen am Anfang, was nicht bedeutet, dass es nichts gibt. Es gibt tolle Studien da draußen. Es gibt bereits viele Reports, auch teilweise frei zugängliche, die einem so ein grundlegendes Bild, sage ich mal, verschaffen über die Zielgruppe. Da geht es dann viel um Mediennutzung, es geht viel um Kanäle, wo sie unterwegs sind. Vielleicht auch, was ist ihnen wichtiger? Wir sehen zum Beispiel die Bewegung, dass klar Umwelt und Klimawandel ist auch bei einer Gen Alpha immer noch super wichtig. Aber top of mind ist eben eher das Thema Gesellschaft, Fairness, Zusammenhalt und so weiter, was einfach Themen sind, die sich aus ihrem Alltag verändern. Also sowas kann man schon heute ganz gut rauslesen. Nichtsdestotrotz sprechen wir von einer Generation, die nach wie vor sehr schwer zu erforschen ist, weil sie eben so jung sind. Bedeutet, es gibt wirklich sehr wenige Unternehmen, die wirklich die Chance haben, mit der Zielgruppe zu sprechen, so nah an sie dran zu kommen, dass wirklich gute Erkenntnisse da sind.
Verstanden. Und da setzen wir ja letztlich an. Was sind denn die Spezifikas, wenn ich Research mit Kids machen will? Ist das so, wie bei Erwachsenen auch, qualitativ setze ich da halt mal 10 irgendwie in den Raum und plaudere mit denen locker? Oder was ist da speziell? Wir haben ja schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, als es um, warum ist es uns wichtig, zielgruppenspitz zu sein? Ist es ja hier wahrscheinlich auch so, dass im Produkt Research das halt auch nicht jeder kann wahrscheinlich, weil es da ein paar Vorgaben oder auch Dinge gibt, die man beachten muss am Ende.
Ja, unbedingt. Da gibt es wirklich viel, wo man drauf achten muss. Vor allem darf man natürlich Kinder ab unter einer gewissen Altersgrenze, also unter 14 Jahren, gar nicht direkt befragen, ohne dass die Eltern dabei sind. Also Datenschutz spielt eine große Rolle, keine Frage. Aber vor allem auch das Gespräch mit den Kindern muss natürlich ganz anders angegangen werden. Also einen Fragebogen lege ich keinem 6-jährigen Kind vor die Nase. So. Heißt, wir gehen einfach mit einem ganz anderen Mindset in eine Befragung rein. Auch wenn wir in Befragungsräumen sind, dann ist die Atmosphäre eine andere. Da sind noch Malstifte mit am Start. Wir arbeiten irgendwie visueller mit Bildern und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel zu beachten. Auch ein Thema, ich hatte es im letzten Podcast schon einmal platziert, unsere Research-Experten, insbesondere der Moritz, der wäre für das Thema wirklich nochmal spannend, um drüber zu sprechen, was da wirklich so die Do's und Don'ts sind in dem Bereich.
Da machen wir auf jeden Fall mal eine Folge drüber, nur dazu.
Also man kann da auch ewig drüber sprechen.
Nachher, total spannend. Und wenn du jetzt die Gen Alpha umreißen müsstest, sage ich jetzt mal, wie würdest du das machen? Also wie würdest du die für dich beschreiben, sage ich jetzt mal, wenn du es jemandem klären müssten? Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar keine Kinder haben, die aber für Kinder Produkte in die Kommunikation bringen wollen oder für Eltern in die Kommunikation bringen wollen. Wie würdest du diese Generation beschreiben, so dass sie für ein Marketier auch eine Relevanz hat? Also nicht das Thema,
das finde ich gut, für Marketier relevant.
Ja, genau, weil sonst wird es gleich wieder, wollte gerade sagen, nicht ist Blumenkohl oder die Banane das, was das Kind isst, sondern was steckt da drin für ein Marketier?
Was kann er rausziehen? Also prinzipiell muss ich nochmal betonen, wir verallgemeinern hier natürlich, wenn wir so drüber sprechen. Erstmal würde ich definitiv...
Das ist total klar, weil mein Kind ist ganz anders, als egal, was du jetzt
als
sagst.
Als Janikas Kind?
Genau. gleich eins. Nein, also deswegen...
auch da eben die Altersspannen, aber...
Genau, Altersspannen ist genau das Stichwort.
Die Fähigkeiten.
Ja, also wir müssen gerade auch, wenn wir mit Marken sprechen, wenn wir in Projekten unterwegs sind, unbedingt von Altersspannen sprechen und nicht von der Generation Alpha. Das ist mal Punkt Nummer eins. Aber abgesehen davon gibt es trotzdem, und ich werfe jetzt mal die Zahl 5 in den Raum, 5 Klammern, 5 Themen, die ich glaube, die uns helfen, die Generation einzuordnen, weil es Themen sind, die diese Generation oder die Mitglieder, die Teilnehmer der Generation sozusagen verbindet schlussendlich. Und ich würde einfach mal anfangen.
Gespannt. Ja, bitte.
Ich fange mal an. Das erste, glaube ich, haben wir schon ein bisschen andiskutiert, und zwar würde ich sie als Natural Digital Brains bezeichnen.
Okay.
Was bedeutet für mich? Sie sind nicht mehr nur Digital Natives, sondern sie denken ganz natürlich in diesem multidimensionalen Raum, in dem sie leben. Sie machen keinen Unterschied zwischen analoger und digitaler Welt. Das gibt's für sie nicht. Es gehört zusammen. Anschauliches Beispiel. Jedes Kind heute oder ein Großteil der Kinder, ich darf wieder nicht spezifisch werden, ein Großteil der Kinder heute kommt nach Hause und dient kein Lichtschalter, sondern sagt seinem Smart Home Support genau, was es tun soll.
Das ist mein Kind.
Oh wow, really?
Ja,
das haben wir uns nicht geleistet, okay.
Und zack, gleich mal wieder eins im Ohr. Naja, es ist ja auch schon einfach, also mein Kind ist total, für den ist total normal, Alexa zu sagen, welche Folge er hören will, wenn er von der
Komplett
Kita reinkommt.
Natürlich.
Und okay. Steht für den nicht in Frage. Der schreit ja auch manchmal an, wenn sie ihn nicht schnell genug so versteht, wie er es gerne hätte. Aber der bedient halt einfach per Sprachsteuerung letztlich seine Musikwünsche und erwartet auch, dass die erfüllt werden mit Nachdruck.
Läuft er dann auch in Wohnungen anderer rein und sagt, Licht an.
Das sieht nichts. Du meinst schon deine, wenn wir dann mal endlich eingeladen
muss ich ihn enttäuschen.
Fantastisch. Nee, so weit waren wir noch nicht. Aber es ist auch zum Beispiel, wenn wir im Auto sitzen. Wir waren jetzt wieder lang auf dem Weg in Norden, weil da unsere Familie ist. Und wir hatten dann, der redet dann halt mit Siri. Mhm. Ey Siri, Mano. Weißt du? Also klar, der macht auch ein bisschen Papa nach. Aber der spricht mit seinen 4,5 einfach mit einem Assistant. Genauso wie mit mir. Der sagt ihm einfach, was er tun soll.
Ja, Wahnsinn. Aber erwarten dann natürlich auch, dass es reibungslos läuft, ne?
Also erwarten, dass es funktioniert.
Auf jeden Fall. Ich kann dir mal mitbringen nächstes Mal für so eine Sprachnachricht, was passiert, wenn es nicht läuft. Ja. Also, die wird schon auch angeschrieben, die gute. Vor allem, es gibt ja manchmal diese Was-ist-was-Folgen und der reimt sich halt zusammen, dass es gibt Was-ist-was-Orcas und jetzt interessieren ihn aber Was-ist-was-Robben. Er ist in einer Robbengruppe im Kindergarten, aber es gibt kein Was-ist-was-Robben. Und er versucht ihr dann 14 Mal zu erklären. Nein, Alexa, Spiel. Was ist was? Robben. Und sie versucht ihm 14 Mal zu erklären, dass es diese Folge nicht gibt. So. Also ja, die wollen
jetzt,
schon, dass es funktioniert.
Jetzt mit einer schlauen KI kombiniert, hätte die halt mal schnell
hätte die mal kurz was zu Robben rausgeschossen.
Ja, da führt es wahrscheinlich hin.
Und was man da gleich auch nochmal ihm zugutehalten kann, ist, dass er so geduldig ist, um das 14 Mal zu machen. Weil das würde ich ja auch nicht unbedingt jedem unterstellen. Also... Okay. Schnell und reibungslos.
Also ich habe schon mal einen Punkt für, ist bei mir zu Hause so.
Also natural digital brains, okay. Und erwarten auch, also nahtlose Verschmelzung analoger und digitaler Welten.
Genau.
Okay.
Was bedeutet für eine Marke wiederum, es muss schnell funktionieren, es muss eine extrem große Wiedererkennbarkeit haben. Es muss im besten Fall auch einfach eine Möglichkeit haben, von einem Device auf das andere super easy zu übertragen. Also
es sind schon auch ein paar Herausforderungen
für
Marken,
wenn die sind jetzt bei so Sachen wie QR-Codes, da denken die sich so, ihr seid ja so uncool.
Ja,
zu Recht. Aber diese Erwartungshaltung, der musst du auch mal gerecht werden als Traditionsmarke.
Ja.
Ne? Zu sagen, ich schaffe diesen Transfer auch als vielleicht Kinderbuchverlag, der ganz klassisch bedient hat, bis jetzt nur über das Buch. Dann musst du dir zwangsläufig Gedanken machen, wie du auch andere Welten mit bedienen kannst mit deinem Charakter, weil sonst bist du einfach, du bist out. Du kannst nicht bedienen, was das Kind will, beziehungsweise gar nicht mal, was es will, was es gewohnt ist in Zukunft dann. Ne?
Und was ich da vielleicht noch dazu sagen kann, ich meine, im Eventbereich, finde ich, ist uns das schon vor ein paar Jahren irgendwie schon mal so aufgefallen. Wahrscheinlich war es auch wegen Corona, dass man gesagt hat, naja, es reicht ja nicht nur, die analoge Experience jetzt ins Digitale zu übertragen, sondern es muss ja einfach insgesamt eine neue Experience werden. Ja. Eine analoge und digitale, wo sich die analoge Welt durch die digitale anreichert und die digitale Welt durch die analoge anreichert. Ne? Das muss ja passieren und nicht nur, dass quasi wir sagen, ah ja, da ist was Tolles analog und was Tolles digital, sondern es muss ja eins werden.
Ja. Also sie sind da tatsächlich sehr in dieser Welt der digitalen Nutzung sind sie sehr lösungsorientiert, weil sie einfach dadurch, dass sie in einer kombinierten Welt aufgewachsen sind, auch die digitalen Möglichkeiten nicht als eine Zusatzfunktion sehen, sondern es ist einfach ein ein Teil ihres Lösungswegs, okay, sage ich mal. Ja, es ist sehr pragmatisch orientiert dadurch.
Und deswegen bringt es auch überhaupt nichts, wenn du da mit Einschränkungen arbeitest, weil du eigentlich was Natives versuchst wegzunehmen. Du musst eigentlich schauen, dass der verantwortungsvolle Umgang dort stärker geschult wird oder stattfindet. Ja. Aber du warst jetzt bei einem von fünf.
Das ist einer von fünf.
Ja, was der zweite? Okay, ach, super.
Punkt Nummer eins. Ja, man könnte ewig drüber sprechen. Punkt Nummer zwei, den ich auf den Tisch legen möchte, ist, dass ich sie als Community Seekers bezeichnen möchte.
Mhm. Okay.
Was steckt dahinter? Fragezeichen.
Aber ist das so ein Unterschied zu Gen Z?
Ich würde sagen, es ist kein kompletter Unterschied. Es ist eine Weiterentwicklung. Mal wieder. Es ist ein Extrem. Also es ist wirklich, wir haben hier eine Generation, die, und jetzt muss ich das unschöne Wort in den Mund nehmen, die unsere Corona-Generation ist. Das sind die Kids, die lange zu Hause eingesperrt waren, die dramatischen Bilder, wie sie am Fenster stehen und nach draußen gucken und eben nicht mit ihren Freunden in der Kita oder sonst wo spielen können, die extrem viel Wert einfach darauf legen, in Gesellschaft zu sein. Und es ist nicht nur Stichwort Corona, auch das Thema Zugehörigkeit in einer Welt, wo einfach viel mehr digital abläuft. Ist es Schule, die digital abläuft? Ist es, dass viel ihrer Freizeit sich online bewegt, wo sie auf der einen Seite die Möglichkeit haben, sich in ganz individuellen Gruppen zugehörig zu fühlen, auf der anderen Seite aber in einem komplett freien und wilden Raum sind und gar keinen Rahmen mehr haben. Also wenn man überlegt, wie Kinder früher vielleicht in einem lokalen Ortsverein irgendwie noch angesiedelt waren oder zugeordnet sind, weil sie eben dort wohnen, so eine Orientierungshilfe haben die Alphas nicht mehr.
Okay. Krass, wie du es jetzt auch nochmal, also jetzt, wie ich erkenne, wie diese Prägungen oder wie diese Erlebnisse, wie hast du sie genannt, Paradigm Shifts, dass da eben nicht nur eins reinspielt und entwickelt, sondern ganz viel. Also wir hatten jetzt das Thema Corona, wir haben aber auch das Thema Technologie, was da weiterentwickelt wird, ne? Also es spielt schon echt immer alles irgendwie mit rein und formt dann so eine neue Prägung.
Und wir könnten noch weitergehen, das sind jetzt nur mal zwei Beispiele, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Zum Beispiel sieht man das stark auch, wenn wir über den Bereich Sport sprechen. Also Kinder und Sport ist so oder so ein total spannendes Thema. Haben wir auch unsere eigene Forschung zu gehabt im letzten Jahr im großen Umfang, auch über Deutschland hinaus, wo wir zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Spaß am Sport haben, Prio Nummer eins ist für die Kids. Das ist ja erstmal schön zu hören, aber was steckt dahinter? Dahinter steckt vor allem, sich zugehörig zu fühlen in einem Team mit den Menschen, die den Sport gemeinsam mit einem machen und sich dementsprechend auch identifizieren zu können.
Okay, also für Marken halt auch eben Raum für Community schaffen, Communities bilden.
Identifikationspotenziale bieten.
Ich liebe es so, weil es auf mein Hauptthema einzahlt, das ich privat hart verteidige, nämlich es ist total richtig, dass die Bundesjugendspiele abgeschafft wurden. So, weil da geht es ja auch nur um Leistung und Wettkampfgedanken.
Ja.
Und
ja,
wenn du aber mit Lehrkräften sprichst, die das ja auch, sag ich mal, mitforciert haben oder Fachschaftsleitungen, die sagen, wir machen das schon lange nicht mehr, weil das überhaupt nicht das ist, worum es geht. Es geht nicht um Leistung und Vergleich in diesem Alter, sondern es geht darum, viele Sportarten auszuprobieren, den Teamgedanken zu fördern und nicht darum, die in der Schule, vor allem in der Schule, in eine Wettkampfsituation zu versetzen. Deswegen geht mir das gerade runter wie Öl, was ich da schon Diskussionen auch mit Influencern
neue auf LinkedIn hatte.
Fantastisch,
sehr gut.
Fantastisch.
Wir können das Ganze noch weiter treiben, zum Beispiel auch beim Thema Fan sein. Alphas sind total gerne Fan von einem Verein, von einem Einzelsportler auch, aber nicht unbedingt von demjenigen, der die beste Leistung bringt, sondern von demjenigen, der ihn persönlich in seinem Werteprofil, in seinem Wesen, in der Art und Weise, wie er sich gibt, wie er spricht, auch von der Lokalität am nächsten erscheint.
Okay, und der damit eben auch eine Community schafft, die gleich ist, ihm gleich ist.
Und das machen zum Beispiel die US-amerikanischen Sportler gerade total gut, weil die bringen sich selber über Netflix-Serien, über Insta-Kanäle, über TikTok-Kanäle wirklich in die Community ein und stellen sich dem und kriegen dadurch eine viel höhere Präsenz. Also wir reden ja von Leichtathleten, von Turnerinnen, das sind ja alles Leute, die hatten einfach keine Aufmerksamkeit noch vor Jahren. Ja. Das war total langweilig und jetzt schau dir mal an, wie Olympia gesuchtet wurde und wie jeder weiß, wer Biles ist.
Ja.
So, also das ist schon richtig abgefahren, weil da trifft halt eine Zielgruppe auch auf Sportler, die verstehen, wie es halt auch dann geht, eine Community für sich aufzubauen. Die werden gehandelt wie Popstars.
Und vor allem gehen sie in den Austausch. Das ist nochmal ein Punkt, der
und stellen sich auch dem Austausch. Mhm.
Genau, ja.
Ja. Total spannend.
Super schön.
Hatten wir alle
die
fünf Punkte durch?
Wir haben zwei.
Wir sind bei zwei. Crazy.
Aber ich finde es so spannend. Also ja, also die Zeit verfliegt. Aber trotzdem, ja. Lass mal drei
also
hören.
Also lass mal den dritten noch machen. Jetzt muss ich mich für einen entscheiden. Was nehmen wir? Early Adults. Sie sind frühe Erwachsene.
Ja, ist mein Kind. Gut, ich habe ein Einzelkind, aber sitzt bei mir mit am Tisch. Kriegt die Diskussion mit oder das geht auch in die Richtung.
Es geht genau in die Richtung.
Ja, natürlich. Behandle mein Kind weniger als Kind, sondern ich behandle halt mein Kind oft auch unabsichtlich, aber mehr schon als Erwachsenen.
Ist es, weil wir als Millennial Moms, die wir ja sind,
egal, was du jetzt fragst, ich überlege, ob ich jetzt ehrlich antworten will, aber mach mal weiter.
Ist es, weil wir so geprägt sind, dass wir als Kinder gerne gehabt hätten, dass man uns auf Augenhöhe begegnet und wir vielleicht deshalb unseren Kindern versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen. Ich frage jetzt vielleicht auch an Jessie, das ist jetzt sehr tiefenpsychologisch. Was sind denn die Prägungen von Millennials? Aber ist es das? Also weil ich mache das auch so. Ich möchte meinem Kind auf Augenhöhe begegnen. Deshalb behandle ich es auch manchmal ein bisschen wie
ein Erwachsener. Ja, vielleicht. Also ich glaube, es ist... Ich achte nur drauf und weiß, dass ich es tue, weil ich eben schon 1, 2, 3 Vorträge von Jessie gehört habe und mich dann selber hinterfragt habe, zu sagen, okay, also mache ich das auch? Ja, ich mache das auch. Aber ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich rechtfertige das immer so ein bisschen mit, ja, mein Kind ist halt Einzelkind und spielt halt dann nicht im Kinderzimmer mit seinen 3 anderen Geschwistern. Mhm. Oder in meinem Fall, ich habe 5 Geschwister, da konntest du nicht 5 als Erwachsene behandeln, da wärst du ja verrückt geworden. So, aber ich habe so das Gefühl, dass bei uns liegt das auch ein bisschen daran. Aber du sagst ja, das liegt nicht an Einzelkind oder mehr Kinder, sondern an der Prägung der Generationen nachher.
Ja.
Also weißt du auch, warum es so ist?
Erstmal ist es natürlich da auch wieder von Familie zu Familie ein bisschen anders, aber statistisch gesehen haben wir unter den Millennial Parents sehr, sehr viele, die nach dem demokratischen Erziehungsstil erziehen. Ja. Bedeutet, sie hören gut zu, sie wollen die Freunde oder sind die Freunde ihrer Kinder.
Das passt
sie
schon.
Geben die Freunde, den Kindern Raum für Austausch.
Die Freunde
es ist wirklich so. Aber das haben wir schon bei den, bei den Eltern von der Gen Z auch gesehen.
Okay.
Aber jetzt haben wir vor allem auch das Thema, dass sie ihnen wirklich Raum für Austausch geben. Sie fördern und fordern eigene Meinung.
Mhm.
Ich glaube, das kann man mal so hinstellen. Da kommt dazu, dass die Kids auch heute relativ behütet in einer guten Situation, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Taschengeld oder mit frühem Taschengeld aufwachsen, früh in auch Kaufentscheidungen einbezogen werden, um da mal wieder die Schleife zu unseren Marken auch zu machen, zumindest wenn wir im Lifestyle-Bereich unterwegs sind. Die Kids haben früh Einfluss darauf, was in Familien konsumiert wird und wie es konsumiert wird. Da sind sie einfach
vor
wirklich,
allem, was sie selber konsumieren. Ich hab letzte Woche einen ekelhaften, synthetischen Pikachu. Ich weiß gar nicht, ob es ein Trainingsanzug oder ein Schlafanzug ist, aber man kann nur schwitzen in dem Ding. Ich hatte ohne Scheiß, ich glaube, ich bin sehr meinungsstark, ich hatte keine Chance, ohne dieses Ding den Laden zu verlassen. Mein Kind ist 4,5 und ich habe es jetzt auch bei, Mama, wann ist der gewaschen? Übernächste Woche, ich komme nicht rum um das Ding.
Aus Versehen verloren.
So. Ja, die entscheiden halt auch schon mit, was sie selber anziehen. Und es ist auch okay, weil ich frage ihn auch aktiv.
Ja.
Ich will ja, dass er was
das
trägt, worin er sich wohlfühlt und so weiter. Meine Mutter hat gesagt, hier, Tüte vom C&A, zieh an.
Ja.
So.
Und dann noch das von Geschwistern runtergereicht und denkst, sie
und lange Zeit. Und lange
aber
Zeit.
Ja, genau.
Ja, lange Zeit war das.
Aber
das
ist natürlich auch spannend, weil du es jetzt schon für Marken angesprochen hast, bedeutet halt natürlich auch, dadurch, dass Kinder so früh in auch so Entscheidungen involviert werden, ist es umso wichtiger, dass man den Eltern auch erklärt, warum es vielleicht gut ist, das Produkt. Also weißt du, dass man Eltern noch mehr versucht, auch ein gutes Gefühl noch zu vermitteln.
Unbedingt.
Gelb macht gute Laune, so. Aber mehr fällt mir da nicht ein bei dem Ding. Aber hey, okay, ich verstehe, was du meinst.
Da komme ich auf ein paar Sachen.
Ja,
ist er selbstbewusst.
Kann in Rollen
Community
schlüpfen,
vielleicht,
Rollenspiel.
Da haben wir alle genau.
Ja, vor allem je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also in einem Bereich, klar, bei einem Shampoo hat ein Kind jetzt schon früher mehr Einfluss wie dann bei einer wirklich wichtigen Kaufentscheidung. Also was kommuniziere ich in welchem Moment?
Ich weiß nicht, wenn es ums Auto geht, ob da nicht auch Kindermeinung, also ob Jungs da nicht auch schon sehr früh mit dem Papa solidarisieren und umgekehrt.
Glaubst du?
Jungs?
Ich glaube schon, ja.
Aber da würdest du doch eher sagen, was ist gut fürs Kind, als das Kind zu fragen, was fändest du jetzt cooler?
Ich glaube, die solidarisieren sich auf eine gemeinsame Meinung, welche Automarke sie cooler finden. zusammen und damit hat ja das Kind schon irgendwie auch seine Meinung und trägt zur Kaufentscheidung bei. Es sagt jetzt nicht, Mama kauft den BMW statt den Opel, das macht's nicht. Aber ich glaube schon, dass das Kind schon auch da einfach mit in dieser Familie gehört wird, anders als es früher gehört wurde. Da wird es gar nicht gehört.
Ja, da wird es aber auch nicht
gar nicht interviewt. Fall, ja. Genau.
Da wird's beim, ich würde unter Early Adults noch einen zweiten Punkt aufmachen. Und zwar nicht nur die Meinung und das Mitspracherecht, auch dass wir jetzt schon sehen, und das ist wirklich ein kritischer Punkt eigentlich, dass die Alphas die gestressteste Kindergeneration sind, die man bisher so erlebt hat. Kriegen ja unfassbar viel mit. Also sie haben mehr Zugang zu Informationen wie jede Kindergeneration zuvor.
Das ist die Kehrseite.
Das ist die Kehrseite. Sie sind dadurch jetzt schon mit Themen befangen, wenn wir beim Klimawandel anfangen, aber auch was Kriege angeht, was persönliche Schicksale angeht. Also wir haben ja total viele Kids, die schon sehr, sehr früh in Social Media unterwegs sind, die On-Demand-Content natürlich dauerhaft konsumieren, egal ob auf YouTube, TikTok oder auf Roblox, je nachdem, wo sie sich bewegen. Also die haben ein ganz anderes Wissen und einen ganz anderen Einblick, wie Kinder das zuvor hatten, was natürlich in ihrer kleinen Kinderwelt auch was mit ihnen macht.
Mhm.
Sind wir da beim Punkt Aufklärung?
Ja, genau.
Und es macht auch ein bisschen Angst. Da sind wir auch. Ne?
Ja.
Das ist schon eine Challenge, das als Lehrkraft oder als Erzieher oder als Elternteil auch nur zu wissen, was da läuft, geschweige denn das zu moderieren. Also überhaupt zu wissen, was sieht das Kind und was beschäftigt das Kind in dem Moment. Vor allem ist ja nicht jedes Kind vielleicht so kommunikationsfreudig wie meiner ist, im Moment zumindest.
Ja.
Also deswegen, weißt du, es gibt ja auch Kinder, die verarbeiten das komplett für sich selber und hauen dann da Thesen raus oder entwickeln für sich Thesen. Wir hatten das ja auch schon mal zum Thema politische Meinung, Meinungsmache, dass das halt super schnell geht in der Zielgruppe über dein Social.
Es gibt Marken und auch Bildungseinrichtungen und Initiativen, vor allem Verantwortung mit. Also ein Aufklärungsbedarf.
Mhm, unbedingt.
Wir hatten letztes Jahr das Phänomen mit den Sephora-Kits im Bereich Beauty, wo wirklich dann unter 12-Jährige sich mit starken Anti-Aging-Cremes und so weiter behandelt haben, wo dann auch echt einige Marken cool reagiert haben und eigentlich Gegenkampagnen gestartet haben, um Aufklärung zu betreiben. Heißt, wir sind da im Bildungssektor natürlich extrem gefordert, aber nicht mehr nur, weil eben auch Marken einfach sehr, sehr nah an die Kids in dem frühen Alter drankommen und die Chance haben, da wirklich relevante Inhalte gut zu platzieren.
Ja. Aber ich finde, da geht noch viel mehr.
Da geht noch
unbedingt.
Mehr.
Unbedingt. Ja. Es sind Einzelbeispiele.
Ja,
es gibt positive total. Einzelbeispiele. Aber ich glaube, die Richtung können wir ablesen.
Zu dem Thema aber haben wir wirklich auch nochmal eine schöne Folge mit Tessa auch gemacht. Also wer sich da jetzt nochmal ein bisschen mehr interessiert in die Richtung, nochmal ein bisschen mehr über Gen Alpha in Beauty und in Social Media, wer da noch mehr wissen möchte, der kann sich gerne die Folge nochmal anhören. Die ist auch sehr cool geworden mit Tessa. Ja, aber genau das ist es. Also Marken müssen Verantwortung übernehmen und aber auch die Eltern ausstatten mit Informationen, dass sie selbst auch Verantwortung übernehmen können.
Ja,
cool. Ja, schade, wir haben jetzt nur drei.
Jetzt haben wir nur drei. Ich würde sagen, wir machen einen Break und laden Jessie nochmal ein.
Oh, wir machen es spannend.
Okay. Ja, wir machen es spannend. Weil die Lisa guckt schon so böse, dass ich wirklich Angst habe, dass sie nachher sagt, nee, schneide ich die Hälfte raus. Dann machen wir es lieber spannend,
ja,
oder?
Ja, gerne.
Ja, also,
hört sich gut an, es gibt genügend zu bequatschen.
Also Teil 2 folgt in Kürze, bleibt dabei.
haben wir eine Gratis-Meinung trotzdem hierzu?
Ich würde gerne auf jeden Fall platzieren, dass jeder sich einbrennt, bei Gen Alpha nicht von der Zielgruppe zu sprechen.
Okay.
Sondern es wirklich als einen gesammelten Generationsbegriff zu erfassen und dann bei Zielgruppen sich auf Altersspannen fokussiert. Zumindest wenn wir in unserer Marketing- und Kommunikationswelt beziehungsweise auch in der Bildungswelt unterwegs sind, ist das bei so einer jungen Zielgruppe entscheidend.
Toll. Cool. Vielen Dank, dass du wieder da warst.
Super interessante
Danke
Folge.
Euch.
Vielen
Freuen
Dank.
Uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Tschüssi.
Gratis-Meinung. Der etwas andere Agency Insights Podcast.